Jetzt Aktien kaufen. Was tun bei Inflation und steigenden Zinsen? Wie tickt die Wirtschaft?
Hallo und herzlich willkommen bei Focus Money Talks, dem Podcast mit Heike Bangert zu allen Themen rund um euer Geld.
Hallo und herzlich willkommen bei einer neuen Folge von Focus Money Talks. Ich bin Heike Bangert und spreche heute mit Baki Irmak. Nicht viele Fondsmanager kennen sich hierzulande so fundiert mit Digitalunternehmen aus wie der Manager des Digital Leaders Fund. Was der Durchbruch des chinesischen Startups DeepSeek für die AI-Family bedeutet, wie Europa doch noch am Megatrend der künstlichen Intelligenz teilhaben könnte, wann die Applikationen auf den Markt kommen und natürlich wie Anleger mitverdienen können, darüber sprechen wir gleich. Baki, vielen herzlichen Dank, dass wir heute sprechen dürfen für Focus Money Talks. Ich freue mich riesig. Wir kennen uns schon ganz, ganz lange, haben lange nicht zusammen gesprochen. Umso besser heute. Danke, dass du da bist. Herzlich willkommen bei Focus Money Talks.
Ja, vielen Dank für die Einladung.
Baki, wir hatten gerade im Vorfeld schon mal gesprochen. Donald Trump krempelt die Welt um. Wir stehen vor einer Zeitenwende. Alle 5 Minuten kommt irgendwas Neues rein, also gefühlt zumindest. Was bedeutet das, wenn wir mal dahinter blicken, für global agierende Unternehmen? Und naja, wir fragen uns natürlich immer, worauf müssen sich Anleger dann einstellen?
Nein, das ist genau so. Die Taktung der Nachrichten, die auf uns da losballern, das ist schon unglaublich hoch. Und zwar aus wirklich sehr, sehr unterschiedlichen Richtungen. Politisch, wirtschaftlich schon einiges los. Ich meine, wenn man sich mal anschaut, was gerade passiert, wie müssen sich die Unternehmen darauf einrichten? Ich glaube, zunächst sind da eine ganze Reihe von positiven Nachrichten. Ich glaube, auf uns und auf die Unternehmen kommt eine riesen Deregulierungswelle zu, eine Steuersenkungswelle wahrscheinlich und wahrscheinlich auch eine massive Entbürokratisierungswelle. Ich meine, die Deregulierungswelle sieht man sehr, sehr stark in den USA. Stichpunkt DOGE, natürlich massive Entbürokratisierung. Und wir haben natürlich die angekündigten Steuersenkungen in den USA. Das ist zunächst mal alles sehr positiv für die Unternehmen. Und ich glaube, diese Welle wird überschwappen auf Europa.
Genau, das wäre jetzt gerade. Das wäre gerade meine Frage gewesen. Du sagst, das schwappt über, also du sprichst jetzt für die USA. Und hierzulande sind wir ja noch so ein bisschen in der Schockstarre, um zu gucken, wann schwappt wo was über und wann kommen wir ins Handeln.
Man sieht es ganz deutlich. Also es schwappt über. Und Europa durchgeht so ein wenig an der Schocktherapie jetzt gerade. Ich meine, du warst ja gerade auf der Münchner Sicherheitskonferenz. Die Rede von J.D. Vance hat entsprechende Reaktionen ausgelöst. Und die Europäer wissen, dass jetzt eine Zeitenwende ansteht. Und wir sehen das natürlich auf der einen Seite sehr, sehr stark politisch, aber auf der anderen Seite die Ankündigung der EU massiv zu entbürokratisieren. Wir haben Unternehmen, die global agieren. Und wenn der Wirtschaftsstandort in den USA deutlich attraktiver ist, dann werden sich die Unternehmen zweimal überlegen, ob sie eventuell hier in Europa, in Asien oder in den USA produzieren. Und ich denke, das ist eine Welle, die nicht nur US-amerikanische Unternehmen erfasst, sondern weltweit Unternehmen.
Lass uns gleich nochmal zu Europa kommen. Du sagtest DOGE, dann denke ich, es hat natürlich sehr viel Positives, aber es gibt auch Menschen, die sehr skeptisch sind und sagen, irgendwie, da wird das Kind mit dem Bade ausgeschüttet. Da wird auch sehr viel zerstört, was sehr lange aufgebaut worden ist. Also siehst du die Gefahr auch?
Absolut. Ich würde da wirklich zunächst mal den politischen Aspekt und den wirtschaftlichen Aspekt unterscheiden. Ich glaube, politisch ist das extrem bedrohlich, was da passiert. Ich meine, wir wissen, dass Demokratien und Wohlstand dann funktioniert, wenn es konsolidierte Institutionen gibt. Institutionen, die stark sind, die unabhängig sind, die dem politischen Einfluss entzogen sind. Und so funktionieren Demokratien und so entsteht Wohlstand. Ich verweise da immer gerne auf das Buch von Darren Acemoglu, der dieses Jahr den Nobelpreis bekommen hat. The Fail of Nations. Warum funktioniert Wohlstand in einigen Ländern, in anderen Ländern funktioniert es nicht? Und sehr vieles hängt davon ab, wie stark eigentlich die unterschiedlichen Institutionen oder die wichtigen Institutionen konsolidiert sind, unabhängig sind, mächtig genug sind. Und das wird sehr, sehr stark in den USA hinterfragt. Ich meine, wenn Donald Trump im Prinzip tweetet, dass derjenige, der zum Wohle des Staates agiert, immer im Recht ist, dann ist das natürlich eine massive Unterminierung eigentlich des Rechtssystems in den USA und auch der Demokratie. Das muss man meines Erachtens sehr, sehr ernst nehmen. Was sich auf der wirtschaftlichen Seite tut, und das ist wiederum aktuell was anderes. Und die Frage ist natürlich am Ende des Tages, wie viel wird da wirklich tatsächlich umgesetzt und was sind die langfristigen Effekte eigentlich? Und ich glaube, darüber kann man sich trefflich streiten.
Europa ist ja gerade nach einer Suche, hatten wir schon gesagt, nach der Suche einer Antwort auf das, was da kommt. Auf der einen Seite politisch, das war jetzt am Wochenende, aber natürlich auch, was da wirtschaftlich im Fluss ist und was angedroht wird. Zum einen sind das die Zölle, die sind schon angekündigt auf Importe in die USA. Die Frage ist, wie könnte oder wie sollte, ich weiß, wir sind jetzt beide keine Politiker, aber nichtsdestotrotz, was wäre sinnvoll, wie sollte Europa auf so einen Angriff reagieren, auch wenn es am Ende vielleicht auch nochmal eine positive Variante hat? Wie sollte Europa reagieren? Also eher die Konfrontationsnummer oder eher versuchen, den Dialog zu suchen und tatsächlich zu einer Lösung zu kommen, bevor alles ins Wasser gefallen ist?
Also ich meine, diese Zölle sind meines Erachtens auch selten dämlich. Ich bin da ganz klar auf dem Camp von Herrn Summers, der da sagt, ich meine, wenn man solche Zölle einführt für Aluminium und für Stahl, ne, das ist dann für diejenigen gut, die in den USA genau diese Güter herstellen. Aber das ist upstream. Was viel relevanter ist, ist eigentlich downstream. Und zwar diejenigen, die am Ende des Tages diese Güter nehmen, weiter produzieren, veredeln oder nutzen, um am Ende des Tages ganz andere Güter herzustellen, wie zum Beispiel Automobile. Und dieser Markt ist natürlich, der Downstream-Markt ist wesentlich, wesentlich größer. Das heißt, man hat einen kleinen Ausschnitt von Upstream-Markt, dem hat man eigentlich geholfen, aber den Downstream-Markt, von dem eigentlich viel, viel mehr Arbeitnehmer am Ende des Tages abhängig ist, den hat man letztendlich geschadet. Und ich glaube, die Rhetorik von Donald Trump hat sich ja jetzt gewandelt. Seine neue Strategie ist ja, reziproke Zölle, Tarife einzuführen. Er sagt am Ende des Tages, wir schauen uns an, was Indien, was Japan und was Deutschland an Zöllen und an anderen Gebühren, ja, Mehrwertsteuer zum Beispiel, ist ja ein Thema, hat. Das werden wir am Ende des Tages auch den europäischen oder den deutschen, japanischen, indischen Unternehmen auferlegen.
Es ist ja aber tatsächlich so, dass du sagtest Mehrwertsteuer, da sind sich gerade die Steuerexperten ja nicht so besonders einig, weil man kann ja nun nicht auf der anderen Seite abziehen, was letztlich einer Subvention des importierten Gutes aus dem Ausland gleichkäme, wenn du es hier für Güter, die hier produziert sind, in Rechnung stellst.
Ja, aber Sie sagen ganz klar, wir schauen uns alle Einflüsse, staatlichen Eingriffe in die Preisbildung an, egal ob das jetzt Tarife sind oder Steuern sind und andere Eingriffe, auch Subventionierungen von der Industrie, um dann massiv den Markt vollzuspülen mit günstigen Gütern. Das wollen Sie sich auch ganz genau anschauen. Und das kann man natürlich kritisieren, aber man kann natürlich auch diese neue Terminologie dieser reziproken Tarife nehmen und überlegen, ob man am Ende des Tages man da eine Einigung findet. Ich würde eigentlich dafür plädieren, dass man rhetorisch da sehr diplomatisch agiert, aber gleichzeitig schon schaut, dass man sich darauf vorbereitet und dass man natürlich tatsächlich dann auch Äpfel mit Äpfeln vergleicht, beziehungsweise dass man die unterschiedlichen wirtschaftlichen Strukturen und Gegebenheiten einfach berücksichtigt. Ich glaube, ein Thema ist ja, wir haben natürlich ein Handelsbilanzdefizit, wenn man natürlich die Güter sich anschaut. Aber wenn man sich natürlich den gesamten Markt für Services anschaut, dann sieht die Sache natürlich ganz anders aus.
Baki, ganz wunderbar. Du greifst eben genau dahin, wo ich jetzt fragen wollte, das ist nämlich dein Beritt. Wie glücklich wärest du damit, wenn die Europäer jetzt auf die Idee kämen und sagten, die Digitalwirtschaft, die ja solche Services hier anbietet, die großen Digitalunternehmen, die werden ja hierzulande nicht so sehr zur Kasse gebeten. Das wäre aber durchaus eine Möglichkeit. Man könnte auch mehr regulieren, man könnte dies und das, alles Mögliche denkbar. Wie glücklich wärest du damit?
Die Frage ist, ob du mich jetzt als europäischen Bürger fragst oder als Investor in Digitalwerte.
Ne? Bin mir sicher, dass du beides immer zusammenbringst.
Nein, ich meine, als Bürger Europas glaube ich, dass da Europa einen Pfund in der Hand hat, dass sie derzeit ja noch nicht richtig nutzen. Fakt ist, dass wir in vielen, vielen Bereichen von US-amerikanischen Unternehmen dominiert werden im Services-Bereich. Wir haben keine europäischen Social-Media-Unternehmen wie eine Facebook oder also Meta, Instagram und Snapchat. TikTok ist ja ein Beispiel aus China, was ja auch sehr, sehr gut funktionieren kann. Wir haben natürlich bei dem ganzen Thema Streaming sind wir dominiert von US-amerikanischen Unternehmen mit Netflix und Disney. Wir haben bei den Software-Unternehmen, Software-as-a-Service-Unternehmen sind wir sehr, sehr stark dominiert von US-amerikanischen Unternehmen. De facto findet ihr eigentlich eine Kolonialisierung der Welt statt von US-amerikanischen Unternehmen und wir haben uns dem gefügt. Und es führt dazu, dass da eine ganze Reihe von Wertschöpfung stattfindet, die nicht besteuert wird oder die sehr gering besteuert wird, weil all diese Unternehmen sind natürlich in irgendwelchen Steueroasen und versuchen sich natürlich dem Steuerzugriff zu entziehen. Nicht nur in Deutschland und Europa, in Asien, teilweise auch in den USA.
Wie würdest du jetzt antworten, wenn es tatsächlich nur um diese Digitalunternehmen geht? Ich meine, diese Unternehmen, die machen ja auch einen immensen Profit und Anleger haben sehr, sehr viel Geld damit verdient. Wie könnte das gerechterweise aufgehen und es würde trotzdem an der Rentabilität nicht so sehr viel abzwacken?
Es sind ja oft nur Signale. Es sind ja oft eigentlich nur Signale, die Staaten eigentlich geben müssen. Das haben die Chinesen meines Erachtens zum Beispiel sehr, sehr gut gemacht. Die Chinesen sind hingegangen und haben gesagt, naja, wir werden jetzt erstmal eine Untersuchung bei Google einleiten und eine Untersuchung bei Nvidia und bei Apple, inwiefern sie ihre Marktdominanz nicht missbrauchen. Und die Europäer können einfach eine bessere Verhandlungsposition dadurch schaffen, dass sie erstmal auf dieses Problem hinweisen. Ja, also ich höre in dieser Diskussion eigentlich gar nicht diese Unwucht, die wir haben bei Gütern und bei Services. Es ist sehr wohl wahr, dass Deutschland einen Handelsüberschuss hat, wenn man eben die Güter einbezieht, aber einen massiven Defizit eigentlich, wenn man die Services einbezieht. Und das spielt für mich in der öffentlichen Diskussion eine viel zu geringe Rolle. Und dann kann man natürlich ein Stück weit Signalpolitik machen, so wie die Chinesen. Also wir schauen uns dann nochmal ganz genau an, ob der App-Store-Markt von Apple, ob diese digitale Wegelagerei, ob das eigentlich nicht marktmissbraucht ist. Passiert ja schon in Europa, aber das kann man meines Erachtens in diesem Kontext nochmal betonen. Das Gleiche, man muss ja nicht hingehen und sagen, man verbietet jetzt Google oder Facebook, das würde ja massiv der eigenen Wirtschaft schaden. Aber was natürlich passieren kann, ist, dass man darauf hinweist, dass die Werbeplattform für Google und die Werbeplattform für Facebook bzw. Meta und Instagram, dass man die sich nochmal ganz genau anschaut, inwiefern die Wertschöpfung, die hier stattfindet, inwiefern die tatsächlich auch hier entsprechend besteuert wird.
Ein Grund, warum Irland als Land so gut dasteht, ganz häufig wurde mir das schon vorgehalten, könnt ihr nicht sein wie Irland? Und sage ich, naja gut, also es können ja nicht alle so sein wie Irland. Bedeutet, diese Unternehmen, die werden eben nur einmal so ganz mini klein zur Kasse gebeten, aber in der Summe macht es natürlich für ein relativ kleines Land relativ viel aus. Lass uns von der politischen Diskussion mal zurück auf die Börse gucken. In einem hatten die Anleger das sehr, sehr stark im Blick. Seit der Wahl Donald Trumps hatten wir den sogenannten Trump-Deal. Du hattest es am Anfang schon mal gesagt, wir haben Deregulierung, wir haben möglicherweise eine Steuersenkung. Haben wir diesen Trump-Deal noch oder sind wir am Ende dessen und müssen jetzt erstmal gucken, dass auch geliefert wird?
Ja, wie du sagst, die Börsen nehmen natürlich solche Ereignisse vorweg. Vor der Wahl ist der Markt schon ordentlich gestiegen. Dann ab der Wahl hat man natürlich all diese Themen gefeiert. Deregulierung, Steuersenkung, Entbürokratisierung. Und aktuell orientiert sich der Markt so ein bisschen. Also wir sind ja sehr gut ins Jahr gestartet. Insbesondere bei Unternehmen wie zum Beispiel Banken in den USA, die sind ja vorangelaufen. Und da sieht man natürlich schon sehr, sehr stark den Effekt der Deregulierung und Entbürokratisierung. Ich meine, Basel III, ob das jetzt wirklich in der Form umgesetzt wird für die amerikanischen Banken, wage ich zu bezweifeln. Die amerikanischen Banken werden wesentlich mehr Eigenkapital zur Verfügung haben. Sie müssen deutlich weniger Kapital einsetzen für die Themen, die sie vorhaben. Aber ich glaube, was man nicht vergessen darf, Trump setzt natürlich sehr, sehr stark auf America First. Aber wir haben Spillover-Effekte, die er im Zweifel gar nicht kontrollieren kann und die bisher eigentlich relativ positiv sind für die europäischen Märkte und den Rest der Welt. Die europäischen Märkte laufen ja aktuell wesentlich besser. Und selbst diese ganze Diskussion um Frieden in Ukraine führt ja eigentlich dazu, dass eigentlich, wenn der Energiepreis tatsächlich massiv zurückgehen sollte und wir haben da Frieden, dass da in erster Linie natürlich die europäischen Unternehmen davon profitieren. Und das sind ja eher positive Effekte. Ich würde summa summarum sagen, der Trump-Trade ist voll intakt, aber vollzieht sich natürlich jetzt nicht in den Wochen. Wir haben eine ganze Reihe von Unsicherheiten, aber wir haben eine ganze Reihe von marktstimulierenden Dingen, die da noch kommen werden.
Also wir sind noch nicht so weit gelaufen, meinst du?
Nein, also ich würde sagen, ich meine, der amerikanische Markt ist ja aktuell 3-4% gelaufen. Bei den Sektoren sieht es ein bisschen anders aus. Wie gesagt, Banken sind hervorragend gelaufen. Also die feiern natürlich diese Entwicklung. Aber die europäischen Unternehmen sind natürlich sehr, sehr gut gelaufen. Und Emerging Markets zum Teil. Und China läuft aktuell extrem gut. Hat sicherlich Gründe, auf die wir vielleicht heute
noch eingehen. Da kommen wir drauf, genau. Lass uns mal ganz kurz auf Technologieaktien gucken, weil das ist genau das, was du immer im Blick hast. Digital Leader heißt der Fonds, den du machst und du hast eben auch einen für die Emerging Markets. Aber lass uns auf die Tech-Aktien als solche gucken. Viel ist KI gesteuert, selbstverständlich. Wir hatten im letzten Jahr mal ganz kurz die Zweifel daran, das war im Sommer, ob eben die hohen Investitionen in KI, ob die sich tatsächlich in einer Zeit auszahlen, wo sich das für die Unternehmen dann auch lohnt und ob wir da nicht schon zu weit gelaufen sind. Diese Ängste haben sich offensichtlich wieder verflüchtigt und inzwischen ist man der Meinung, dass das wieder funktioniert, vielleicht auch im Zusammenhang mit DeepSeek. Könntest du uns nochmal erklären, was DeepSeek an den Märkten ausgelöst hat und was es bedeutet eben genau für diese KI-Werte von Nvidia und der Family bis eben hin zu den Anwendern?
Also ich glaube, man muss festhalten, dass die großen Investitionsausgaben, die kommen ja von ganz, ganz wenigen Unternehmen. Es sind ja die sogenannten Hyperscaler, die das große Geld ausgeben. Das sind die Alphabets dieser Welt, die Metas dieser Welt. Amazon gibt sehr, sehr viel Geld auf. Microsoft gibt sehr, sehr viel Geld aus. Und dann gibt es dahinter eine neue, interessante Generation von Unternehmen, die sogenannten Neoclouds. Dazu gehört CoreWave, die sind nicht börsennotiert. Dazu gehört Nebius, in die wir auch investiert sind, die ist in Europa angesiedelt. Das sind eigentlich die Unternehmen, die im großen Stil Geld ausgeben. Die Corporates, also die große Masse der Unternehmen, hat hier in den letzten Jahren eigentlich die Investitionen nicht hochgefahren. Aber ich meine, diese Unternehmen baden in Cash. Sie haben sehr, sehr viel Kapital und sie wollen ganz klar die Vorherrschaft in der AI-Ökonomie. Und das ist ein globaler Wettbewerb und diese Unternehmen haben zum Teil gemerkt, also seit 2 Jahren haben wir dieses Phänomen mit generativer AI, das nochmal einen neuen Boost ausgelöst hat eigentlich in dieser AI-Welt. Und das Credo war ja bisher, dass diese neue schöne Welt der generativen AI, dass das extrem viel Compute erfordert, Rechenpower, und dass man diese Rechenpower nur von den Nvidia KI Acceleratoren, Beschleunigern erhalten kann. Und deswegen gab es diese massive Investitionen. Es gab im Prinzip, ja, wie viele ja gesagt haben, es gab da draußen Krieg und es gab eigentlich nur einen Waffenhersteller, das ist Nvidia. Und da sind die großen Gelder eigentlich hingeflossen. Und der Markt wird jetzt sukzessive ein bisschen breiter. Und warum DeepSeek eigentlich da interessant ist, ist, dass DeepSeek mit deutlich, deutlich weniger Rechenpower ein Large Language Modell gebaut hat, was eigentlich mit den großen Large Language Modellen der Amerikaner konkurrieren kann. Und dann stellt man sich natürlich die Frage, ist wirklich so viel Rechenpower notwendig, wie häufig gedacht? Und darüber ist eine Diskussion losgetreten worden gerade.
Nvidia, der Kurs ist ja an diesem einen Tag um 17% eingebrochen. Der Kurs hat sich inzwischen wieder so ein bisschen nach oben geschraubt. Aber auf der anderen Seite hatten wir das auch gesehen, was du beschrieben hast, dass diejenigen, die eben diese Rechenleistung oder diese Energie zur Verfügung stellen, dass sie eben mit betroffen waren. Das kann ja auch was, höre ich zumindest irgendwie bei dir raus, eben nicht nur was Schlechtes sein, sondern es kann eben auch was Gutes sein, wenn wir nicht so viel Energie aufwenden müssen, wenn wir nicht so viel Ressourcen reinstecken müssen, dann könnte dieses Modell früher oder später effizienter werden und all den Unternehmen dazu verhelfen, zu mehr Effizienz zu kommen.
Ja, ich meine, das ist auf der einen Seite so, dass natürlich DeepSeek für den Siegeszug eigentlich der Open-Source-Modelle steht erstmal, also dass diese Open-Source-Modelle sich sehr, sehr schnell weiterentwickeln und DeepSeek hat ja den gesamten Code offengelegt und alle können sehen, was die eigentlich da gemacht haben und sie werden jetzt kopiert, ne? Meta hat ja auch gesagt, also einige Dinge gefallen uns da sehr, sehr gut und wir schauen uns das ganz genau an und die sind ja ein Meister in Kopieren. Und für die AI-Ökonomie ist das natürlich eine wunderbare Geschichte, weil das heißt, Rechenpower ist vielleicht gar nicht so stark notwendig. Am Ende des Tages kostet das vielleicht tatsächlich nicht so viel und es ist am Ende des Tages wirklich effizienter. Was aber auf der anderen Seite natürlich die Unternehmen gesagt haben, die großen Hyperscaler, also diejenigen, die das Geld ausgeben, die sagen, wir gehen mitnichten von unseren CapEx-Zielen vorbei, also von unseren Investitionsausgaben. Sie haben ja die Investitionsausgaben sogar massiv hochgefahren. Teilweise sind das ja abenteuerliche Beträge, ne? Ich meine, Amazon statt irgendwie 65 sind es jetzt irgendwie 80 Milliarden. Und bei den anderen Unternehmen ist ja auch nicht niedriger. Was viele Unternehmen natürlich sagen, die dieses Geld ausgeben, ist, sie sagen, naja, der eigentliche Markt für AI, der hat ja eigentlich so gar nicht gestartet. Der Markt startet ja dann, wenn wir Anwendungen haben und fast alle Unternehmen Anwendungen haben, die von KI unterstützt werden. Das ist der große Inferenzmarkt. Das ist ja, aktuell sind wir ja sehr, sehr stark eigentlich in diesem Trainingsmarkt. Also das heißt, wir haben diese Large Language Modelle, die werden trainiert. Sobald du so ein Large Language Modell nutzt und ich nutze und die spucken uns sozusagen entsprechende Ergebnisse aus, ist das ja Inferenz. Und wenn alle Unternehmen ihre diversen KI-Anwendungen haben und wir haben Inferenz in der ganz, ganz großen Breite, dann ist in der Summe ja der Energiebedarf wieder so hoch, dass der Case für diese massiven Investitionen in Rechenzentren weltweit und all den Zulieferern von Rechenzentren, dass dieser Case eigentlich wieder gerechtfertigt ist. Und ich glaube, da gibt es jetzt einfach eine sehr, sehr interessante, spannende Diskussion über dieses Thema. Ich glaube, das wird sich so abschließend nicht klären. Es sind beides interessante Argumente und an diesen Argumenten können sich die Investoren meines Erachtens so ein bisschen entlang arbeiten.
Wir sind auf einem holprigen Weg, lese ich daraus, hin zu einer Anwendung. Wann rechnest du denn damit, dass diese Anwendung tatsächlich auch bei diesen Produktionsunternehmen angekommen ist?
Ich glaube, 2025 sehen wir das schon. Also wir hatten jetzt letztes Jahr tendenziell eher Trials und Pilots und jetzt kommen eigentlich die Applikationen in den Markt in größeren Stil. Wobei man einfach festhalten muss, dass viele, viele Unternehmen bei AI noch so ein bisschen in der Warteposition sind. Ja, sie probieren auch aus, aber viele sind eigentlich noch in der Warteposition. Es ist jetzt nicht so, wie wir das bei der digitalen Transformation gesehen haben, dass die Unternehmen da ein bisschen hyperaktiv sich in verschiedene Projekte gestürzt haben und geschaut haben, was kommt dabei raus, sondern sie sind eigentlich hier ein bisschen zurückhaltender. Ich glaube, bei den Softwareunternehmen und bei den großen digitalen Unternehmen ist AI schon längst implementiert und wird gerade implementiert und findet jeden Tag eigentlich auch in der Anwendung statt. Das wird noch stärker ausgerollt. Und bei vielen anderen Unternehmen dauert es ein bisschen länger, aber es ist meines Erachtens nur eine Frage der Zeit.
Eine Frage der Zeit für alle Unternehmen oder könnte sich ein Unternehmen dem komplett entziehen? Oder wäre es dann ungefähr so, als würde einer noch auf der Schreibmaschine tippen, während andere alle schon im Computer unterwegs sind?
Ja, es kommt natürlich immer auf diese Unternehmen an. Also ich meine, eine Coca-Cola hat ja an dem Rezept von Coca-Cola, ich glaube, seit 100 Jahren nichts mehr gemacht, als sie irgendwie Kokain aus dem Rezept entfernt haben. Das war, glaube ich, die letzte große Innovation von denen. Die Innovation findet da ja eben weniger in dem Produkt statt, sondern eigentlich, wie sie es vermarkten. Und für die Vermarktung, dass man effizient Marketinggelder investiert, nutzen sie auch natürlich AI. Also wenn sie es nicht nutzen, nutzen sie eigentlich ihre Dienstleister, wie zum Beispiel The Trade Desk oder andere Marketingplattformen. Das heißt, es ist wirklich am Ende des Tages meines Erachtens für alle Unternehmen relevant.
Wir hatten über Europa gesprochen. Du hattest schon gesagt, Europa hinkt der Digitalisierung hinterher. Die großen Digitalunternehmen in den USA, wir werden da sehr vereinnahmt. Es gibt aber inzwischen auch immer mehr Stimmen, die sagen, gerade was die Anwendung anbetrifft, könnte durchaus viel aus Europa kommen. Siehst du das auch so und aus welchen Bereichen kommt das?
Also das ist, glaube ich, ein Faktum, dass Europa da massiv hinterherhängt. Die Rahmenbedingungen in Europa sind einfach deutlich schlechter als die Rahmenbedingungen in den USA oder in China. Das hängt auf der einen Seite mit Regulierung zusammen. Die Europäer sind einfach Weltmeister in Regulierung. Und AI braucht meines Erachtens da einen Rahmen, der etwas flexibler ist. Das ist das eine Thema. Ne? Wir sind ja hier sehr, sehr stark mit Datenschutz unterwegs. Und das bremst natürlich Innovation. Unternehmen müssen sich ja überlegen, ob sie mit ihren Produkten an den Markt kommen und anschließend hier vor Gericht landen. Diese Sorge haben sie in den USA weniger. Und dann natürlich Kapital. In Amerika ist einfach deutlich, deutlich mehr Kapital vorhanden. Die Voraussetzungen, Kapital einzusammeln, sind einfach deutlich besser. Aber dort, wo der politische Wille ist, und meines Erachtens ist das ganze Thema AI sehr, sehr stark auch Infrastrukturinvestment, dort und deswegen auch politisch sehr, sehr relevant, beziehungsweise die Politik ist da auch gefordert. Dort, wo der politische Wille ist, wie zum Beispiel in Frankreich oder in UK, sehen wir da auch großartige Entwicklungen. Also wir haben ja jetzt vor kurzem die neueste Version von Mistral AI gesehen. Das kann auch als ein europäisches Large Language Modell. Das kann auch mit den Amerikanern, mit den Asiaten konkurrieren. Vieles hat sich bei Meta über eigentlich Fair Lab entwickelt. Das ist auch Europa. Hugging Face, das ist diese Plattform, auf der verschiedene Large Language Modelle getestet werden, benutzt werden, ist auch ein europäisches Unternehmen. Also wir haben da schon einige sehr, sehr spannende europäische Unternehmen. Ich meine, es ist auch ganz klar, scheitert definitiv nicht, dass die Europäer da nicht die entsprechende Knowledge haben. Das haben wir. Wir haben die Top-Talente, wir haben die Knowledge, wir haben hier Top-Universitäten. Uni Darmstadt, ich weiß nicht, ob sie jetzt 9 oder 10 Professuren für AI haben. Das ist direkt hier vor unserer Haustür in Frankfurt. Also viele Voraussetzungen sind einfach da. Aber ich schaue dir die aktuelle Wahl an, Heike. Ich meine, bei den ganzen Diskussionen, wie stark spielt eigentlich das Thema AI wirklich eine Rolle? Ich meine, ganz ehrlich, das Schicksal Deutschland, ist das jetzt wirklich der Wohlstand hier? Ist das wirklich davon abhängig, dass wir diese Diskussionen zum Beispiel führen um Migration? Die ist auch völlig berechtigt. Und die Frage ist, wie viel, klar, was hat Deutschland eventuell etwas naiv gehandelt? Aber das Thema AI ist für den Wohlstand dieses Landes doch also wesentlich, wesentlich entscheidender. Und da muss ich einfach sagen, das ist einfach sehr, sehr traurig, dass hier diese Diskussion eigentlich kaum geführt wird.
Da gebe ich dir absolut recht. Also ich habe in den Wahlgesprächen tatsächlich auch relativ wenig gehört, was Wirtschaft anbetrifft, im Sinne von, welche Sektoren sind innovativ, was müssen wir dafür tun. Es hat ja Macron auch so einen KI-Gipfel in Paris abgehalten und hatte eine kleine Antwort, zumindest eine französische Antwort, und Mistral hast du schon genannt, eine französische Antwort auf Stargate geliefert, 109 Milliarden Euro, was schon was ist. Was müsste Deutschland dazu steuern, damit wir auch so eine Art Stargate für Europa bekämen?
Also man müsste erstmal wirklich die Rahmenbedingungen in Europa nochmal diskutieren. Inwiefern hindern wir mit unseren ganzen Maßnahmen, mit der Regulierung eigentlich die Innovation? Und insbesondere bei AI muss man wahrscheinlich diese Datenschutzregelung nochmal überdenken. Das ist das eine. Das andere ist, es ist ein Infrastruktur-Business oder Investition. Ich meine, DeepSeek wurde ja von vielen jetzt als Sputnik-Moment von China bezeichnet. Das ist natürlich völlig falsch. Sputnik-Moment fand 2015 statt. Und zwar als DeepMind von Google den koreanischen Weltmeister in AlphaGo geschlagen hat. Das war ein Non-Event in Europa. In China haben, nach dem Buch von Kai-Fu Lee, haben über 200 oder 300 Millionen Chinesen dieses Ereignis live verfolgt. Und danach war es für China relativ klar, das ist eine transformative Technik. Wir müssen da massiv investieren. Was haben sie gemacht? Sie sind hingegangen und haben gesagt, wir wissen, dass das ein sehr wichtiges transformatorisches Thema ist. Aber wir sind natürlich keine AI-Experten. Aber die Unternehmen sind da urteilsfähig und haben den Unternehmen angeboten, dass sie massiv in AI investieren, in AI-Startups. Und dass der Upside komplett eigentlich den Unternehmen gehört. Der Staat zieht sich dann ab einer gewissen Schwelle zurück. Aber den Verlust teilen sie mit den Unternehmen. Das war ein massives Investitionsprogramm in AI. Und ich glaube, wir brauchen deutlich mehr Kapital. Wir müssen schauen, wie wir staatliches Kapital multiplizieren. Also, dass wir überlegen, wie viel Kapital müssen wir einbringen, um Voraussetzungen zu schaffen, dass wir Faktor X von diesem Kapital wirklich in AI-Infrastruktur investieren. Und wir müssen Energiepreise massiv runterbringen.
Okay, lass mich noch eine Frage stellen, bevor wir auf die Märkte kommen. Wäre das, wenn ich das so ein bisschen zwischen den Zeilen raushöre, wäre es also sinnvoller, Startups im Zusammenhang mit der Forschung, das heißt mit staatlicher Unterstützung und privatem Geld, hochzuziehen, anstatt für viele Milliarden Intel subventionieren auf der grünen Wiese irgendwo im Osten oder im Norden Deutschlands?
Also das ist manchmal vielleicht auch gar nicht entweder oder. Die Intel-Subventionierung fand ich sowieso sehr, sehr problematisch aus vielen, vielen Gründen. Ich meine, man muss natürlich am Ende des Tages die eigene Wirtschaft fragen, welche Halbleiter braucht ihr eigentlich? Von welchen Halbleitern können wir uns, also die müssen wir nearshoren oder idealerweise hier produzieren. Das ist natürlich extrem wichtig. Intel spielt ja gar keine Rolle mehr als Global Foundry. Das sind komplett abgehängt von Taiwan Semiconductor. Natürlich wäre es viel, viel interessanter, Taiwan Semiconductor nach Deutschland zu bringen, als eigentlich Intel, die ja gerade ums Überleben kämpfen. Aber die Investitionen...
Damit ist schon alles gesagt. Nee, bitte. Das will ich überhaupt nicht kommentieren. Lass mich auf die Märkte gucken. In einem solchen Umfeld, wir sprechen jetzt hauptsächlich über Technologie in deinem Bereich, wie stelle ich mich als Anleger auf? Also wir hatten gelernt, irgendwie, es gibt diesen Trump-Trade, es gibt sehr viele politische Einflüsse, die nicht immer nachwirken, aber da durchaus Gewicht haben, wenn es denn Zölle anbetrifft, auf Unternehmen. Und es gibt eben eine Digitalisierung, die immer weiter fortschreitet, an der ich teilhaben sollte. Das ist die Zukunft. Also wie mache ich das als Anleger? In welchen Bereichen bin ich drin? Wo bin ich vorsichtig? Wo ist es vielleicht teuer?
Also ich kann ein Stück weit eingehen, wie wir das machen. Wir haben zwei Fonds. Der eine Fonds nennt sich der Digital Leaders Fund, der andere nennt sich EM Digital Leaders. Das sind keine reinrassigen Technologieunternehmen, sondern wir investieren in Unternehmen, die diese Technologien, die Chancen dieser Technologien frühzeitig erkennen und diese nutzen, um bessere Unternehmen, profitablere Unternehmen zu werden. Das sind zum Teil Unternehmen, die eben diese Dienstleistungen herstellen, Hardware, Software. Das sind Unternehmen, die diese Dienstleistungen nutzen, reinrassig digital sind, und das sind Unternehmen wie zum Beispiel Banken wie eine BBVA, die diese Dienstleistungen, Services einfach nutzt, um einfach eine wesentlich bessere Bank zu werden. Und ich meine, in den letzten Jahren war es ja für die Anleger eigentlich relativ einfach. Sie mussten ja eigentlich nur den MSCI World oder den Nasdaq 100, Nasdaq Composite oder sogar den Standard & Poor's haben, halten, und sie sind ja sehr, sehr gut gefahren. Also für die ganzen Index-Hugger, ja, würde ich mal sagen, war es eigentlich relativ einfach, weil die Indizes sind massiv, massiv konzentriert. Standard & Poor's, ich meine, 10 Unternehmen machen 40% der Gewichtung aus. Ich glaube, jetzt wird es so ein bisschen breiter. Was passiert ist halt, ist, dass natürlich diese Unternehmen deutlich, deutlich stärker, also höher bewertet sind als in der Vergangenheit. Wir kommen zu Bewertungsniveaus, die schon mittlerweile ein bisschen abenteuerlich sind. Und die zweite.
Genau, jetzt mache ich ein bisschen Werbung für dich. Das könnte ja im Zweifel sein, dass ich jetzt sage, okay, das Indexmodell funktioniert nicht mehr. Ich bin da relativ teuer unterwegs. Auch könnte es sein, dass aus der ersten Garde jetzt so ein bisschen eine zweite Garde kommt, die sich an die Spitze mogelt. Das zeichnet sich ja am Index aber nicht immer gleich sofort schnell ab. Jetzt möchte ich gerne jemanden haben, der den Blick drauf hat. Das bist im Zweifel du.
Klar. Also, meine, wenn du mich fragst, klar, ich bin ja biased.
Ich frage dich.
Ich bin ja biased.
Ich meine, du siehst ja unser. Klar, ich frage dich. Genau, ja, ich sehe.
Unser Fonds hat letztes Jahr ja 35% gemacht. Der Digital Leaders Fund, der EM Digital Leaders hat 38% gemacht. Der Digital Leaders Fund ist dieses Jahr über 20% vorne. Ich meine, 20% in einem Jahr, in dem die Magnificent Seven eigentlich eher verloren haben, mit Ausnahme Meta. Und der Nasdaq irgendwo bei 2-3% liegt. Und auch mit dem EM Digital Leaders sind wir bei, ich glaube, 13,5%. Der Index ist bei 3%. Also das hat relativ gut funktioniert. Und zwar konkret, erstens, dass wir stärker in der zweiten, dritten Reihe investiert sind. Wir schauen halt auf die Bewertung und sehen, dass da eine ganze Reihe von Unternehmen gibt, die im Kontext von AI, Digitalisierungschancen verkannt worden sind und unterschätzt worden sind, dass die Rallye ein Stück weit breiter wird. Dass regional die Rallye ein Stück weit breiter wird. Wir sind ja zum Beispiel auch in China investiert, auch in Europa investiert und auch in den Emerging Markets investiert, in beiden Fonds, nicht nur in den Emerging Markets Fonds. Und auch da haben wir eine ganz andere Bewertungsrelation. Und das ist so ein bisschen, wie wir uns vielleicht von den Indizes unterscheiden.
Über die Strategie reden wir gleich nochmal. Lass uns mal bitte ganz kurz über die Emerging Markets sprechen und insbesondere über China sprechen. Der chinesische Aktienmarkt war eigentlich ein Markt zum Davonlaufen, wo man ganz, ganz selten mal Gewinn gemacht hat. Er ist sehr politisch gesteuert. Es ist selten so, dass man tatsächlich da eine Fundamentalanalyse anlegt und sagt, dieses Unternehmen ist super, das kaufe ich. Und dann kam irgendeine politische Entscheidung und dann war es das nicht mehr oder alle haben sich vom Markt verabschiedet. Jetzt gerade ist das nicht der Fall, im Gegenteil. Man hat wieder so eine Art von Renaissance. Alle investieren oder gucken auf Alibaba, gucken auf Baidu, gucken auf BYD schon seit einiger Zeit, natürlich aus anderen Gründen. Trotzdem, würdest du sagen, ich sehe es auch bei dir, Alibaba natürlich im Portfolio und du hattest schon gesagt, Emerging Markets kommen. Wie vorsichtig bist du dabei? Guckst du auf dieses, was von der chinesischen Regierung, was da von Seiten immer wieder reinploppt, welche Interessen vertreten werden? Und gibt es davon losgelöst tatsächlich einen Grund für diesen Anstieg jetzt von Seiten der Chinesen?
Ja, alles, was du sagst,
ist ja nachhaltig.
Genau. Alles, was du gerade gesagt hast, ist vollkommen richtig. Es war genauso. Ich meine, jegliche Anzeichen von einer Rallye wurde eigentlich im Keim erstickt. Und das ist eigentlich sehr, sehr traurig. Und die Unternehmen oder die Investoren haben dann aufgegeben, sich eigentlich auf die Fundamentals bei den einzelnen Unternehmen zu schauen. Und haben eigentlich, weil sie gemerkt haben, es spielt eigentlich gar keine Rolle. Wir haben ja in China eine ganze Reihe von Unternehmen, die sind mit einem negativen Enterprise Value, also mit einem negativen Unternehmenswert, ja, bewertet. Das heißt, die haben eigentlich mehr Cash als die Marktkapitalisierung. Und das hat eigentlich die Märkte oder die Investoren eigentlich nicht weiter interessiert, weil der Markt ist einfach nicht gestiegen, weil die Makrothemen einfach viel, viel relevanter waren. Und das Problem ist, dass wir mit Xi Jinping jemanden an der Spitze haben, der ein Ideolog ist und kein Pragmatiker, wie eigentlich wir gewohnt waren in China. Ne? Ich meine, da sitzen ja fast nur Ingenieure eigentlich im Volkskongress und die haben in der Vergangenheit sehr, sehr pragmatisch agiert.
Und warum soll das jetzt anders sein?
Naja, interessanterweise ist, dass diese Rallye jetzt angefacht wurde, plötzlich durch unternehmensrelevante Themen, gar nicht so sehr Makrothemen. Also alle haben eigentlich jetzt auf die ganz große Bazooka gewartet. Fiskalpolitische Stimuli, Helikoptergeld und ähnliche Themen. Die Geldpolitik macht ja schon, was es kann. Diese Tools, die Geldpolitik Zentralbank in China hat, das schöpfen sie auch aus. Aber das hat dem Markt nicht gereicht. Der Markt wollte eigentlich ganz klar fiskalpolitische Stimuli. Und die sind ja eigentlich mehr oder weniger im großen Stil zumindest ausgeblieben. Was jetzt aber passiert ist eigentlich, also alle haben auf die Bazooka gewartet, dann kam DeepSeek. Und plötzlich war das Interesse wieder doch da für die Innovationskraft chinesischer Unternehmen. Wir haben auf der einen Seite einen Sentiment-Change gesehen plötzlich Richtung chinesischer Unternehmen. Ich meine, DeepSeek war ja plötzlich weltweit die am meisten heruntergeladene App. Also nicht nur irgendwie in der Kategorie Produktivität oder so, sondern vor TikTok, vor Meta, vor Instagram, vor ChatGPT und zwar in fast allen Ländern. Das hat zu einem Sentiment-Change geführt und dann wurden plötzlich die anderen Nachrichten wieder wahrgenommen. BYD, also die Meines Erachtens der Siegeszug der chinesischen Automobilunternehmen BYD wird eigentlich jetzt ganz klar gesehen. BYD hat ja den neuen Fahrassistenten vorgestellt. The God's Eye haben sie es ganz bescheiden genannt. Das soll kostenlos in alle Autos integriert werden, statt $8,000 wie bei Tesla. Und dann kam im Prinzip die Ankündigung von Apple für iPhone Intelligence auf Alibaba zu setzen, auf Alibabas LLM, nämlich Quen und auf Baidu. Und dann plötzlich kam etwas, womit eigentlich der Markt auch schon lange nicht mehr gerechnet hatte, nämlich dass Xi Jinping und Jack Ma sich plötzlich treffen auf einem Summit. Das wird jetzt keine Bromance wie zwischen Trump und Musk, aber das Signal an die Kapitalmärkte ist positiv. Ja, das heißt, das Verhältnis entspannt sich ein bisschen. Und dieser Nexus aus unterschiedlichen Events hat dazu geführt, dass jetzt die Investoren ein bisschen optimistischer sind für China. Die Sorgen, die Fragezeichen, die bleiben alle. Aber vieles deutet darauf hin, dass das diesmal eventuell kein Strohfeuer ist, sondern eventuell ein bisschen anhalten könnte. Auch die geopolitische Situation. Weil man darf nicht verkennen, China war der Co-Villain, war der Co-Bösewicht neben Russland. Und viele haben auch chinesische Investments einfach gemieden, weil einfach zu viele Fragen einfach offen standen. Auch das dreht ein bisschen. Und deswegen bin ich insgesamt in beiden unserer Fonds bin ich positiver für China, vor allem wegen der Bewertung.
Ich kann das an der Allokation absehen. Irgendwie, du bist relativ hoch in China investiert, gleich nach den USA. Das war tatsächlich eben nicht immer so. Und ich höre das auch von anderer Seite, das, was du jetzt gerade gesagt hast, diesen geopolitischen Aspekt, dass man eben auch sich nicht nur, wir haben ja am Wochenende gelernt, die USA sind nicht unser immer Partner, sondern gegebenenfalls eben auch in manchen Dingen eben nicht Partner. Und da ist es eben gut, wenn man andere Partner hat und sei es vielleicht doch China. Also, du hast Alibaba im Portfolio sehr, sehr hoch gewichtet. Welche chinesischen Aktien sind das noch?
Wir haben BYD schon länger im Portfolio. Die haben wir auch relativ hoch gewichtet, weil wir einfach glauben, dass die chinesischen Automobilunternehmen am besten aufgestellt sind. Sie haben ja einfach einen Riesenmarkt. Strom ist günstig. Deswegen setzt sich natürlich EV auch dort durch, viel stärker als hier. Sie sind viel mehr Software als auf Hardware orientiert und da sind sie auch top. Da können sie auf jeden Fall, schlagen sie die meisten amerikanischen Unternehmen, mit vielleicht Ausnahme Tesla, aber im Prinzip ist gerade BYD dabei, Tesla zu überholen. Wir haben auch eine Meituan im Portfolio. Wir haben teilweise aber auch kleinere Unternehmen im Portfolio, wie zum Beispiel eine eHang. Die haben wir auch relativ populär gewichtet. Eine eHang macht im Prinzip so Flugtaxis, ja, oder Taxen.
Und, ja. Also die machen das, was wir nicht hinkriegen, ist es so?
Es ist eigentlich ein ganz gutes Beispiel, warum Emerging Markets bei manchen Themen einfach uns voraus sind. Das ganze Thema Flugtaxis ist auch so ein Thema, weil wir haben ja hier alleine schon die ganzen Flugrechte. Ich glaube, jede Gemeinde, jede Stadt hat ja ihre eigenen Flugrechte am Ende des Tages, bis die Infrastruktur, die Rahmenbedingungen, die regulativen Rahmenbedingungen dafür gesetzt sind. Das dauert hier extrem lange. In China ist das natürlich relativ schnell passiert. Also eHang stellt schon profitabel Flugtaxen her oder Flugdrohnen, bemannte Drohnen. Sie exportieren in viele Emerging Markets, also nach Saudi-Arabien, in die Emirate. In Brasilien sind einige Produkte im Test. In Asien sind sie relativ erfolgreich damit unterwegs. Es ist ein interessantes Geschäftssegment, was sehr, sehr gut in Emerging Markets funktioniert, weniger gut in Developed Markets.
Würdest du sagen, dass das auch auf Fintechs zutrifft, weil hierzulande ja jeder ein Konto hat im ganz klassischen Bankensektor, der zwar inzwischen jetzt auch viele Jahre aufgebrochen ist, aber in den Emerging Markets ist es oftmals eben eine Voraussetzung, um am Handel oder am Markt teilzunehmen.
Nein, ich meine, auch hier haben Fintechs großartige Chancen. Revolut ist ein ganz gutes Beispiel dafür. The Trade Republic ist hier auch ein sehr, sehr gutes Beispiel dafür, dass ein Fintech hervorragend funktionieren kann. Weil die Banken haben natürlich auch immer was zu verlieren. Also ich meine, die Banken haben relativ hohe Gebühren und die aufzugeben, sich selbst zu kannibalisieren mit einem Modell, was vielleicht mit Trade Republic konkurrieren kann, da tun sich die Banken schwer. Ich war ja lange Zeit, weißt du, ja bei der Deutschen Bank. Wir haben selber an diesen Dingen einfach gebaut und es war eigentlich immer traurig zu sehen, dass man eigentlich da sich nicht die Freiheit nahm und den Mut, da Forscher zu agieren. Aber es ist so, dass natürlich insgesamt in Emerging Markets ganze Technologiegenerationen übersprungen werden. Also, dass plötzlich ein Telekom-Dienstleister, Safari.com, plötzlich eben zu einem Finanzdienstleister werden kann. Aber wir haben zum Beispiel mit Nu und mit dem Kaspi haben wir auch zwei Top-Fintechs im Portfolio.
Lass uns mal über die sprechen, weil die eben auch so hoch gewichtet sind. Das sieht so aus, als wäre Kaspi das Wunderunternehmen.
Ja, Also ich meine, wir investieren natürlich gerne in Unternehmen, bei denen wir glauben, dass die sehr profitable Unternehmen sind, dass die technologisch sehr, sehr weit sind, dass das Topline-Wachstum stimmt und wo wir sagen, das ist einfach eine sehr, sehr gute Mischung auf der einen Seite auf Wachstum, Profitabilität, hohen Margen, sie zahlen Dividenden und sie haben eine schöne Equity-Story, die eventuell auch außerhalb von Kasachstan sehr, sehr gut funktionieren kann. Ne, oft, wenn wir in Digitalunternehmen investieren, haben wir Hyper-Growth-Unternehmen, die verdienen aber kein Geld, sie verbrennen Geld, Cashflow ist eigentlich negativ. Und wenn wir dann Unternehmen finden, bei dem beide stimmen, nämlich Topline, Bottomline Growth, Marge und Cashflow Marge, dann sind wir etwas mutiger dabei. Und Kaspi und Nusen sind zwei solche Unternehmen. Ich kann da gerne nochmal im Detail drauf eingehen, warum sie eigentlich so erfolgreich sind. Aber das sind so die Gründe, warum wir in diese beiden Unternehmen so hochgewichtet sind.
Wie ist es mit anderen Sektoren? Also wir hatten jetzt eben den Bankensektor, das hattest du auch schon mal betont. Logischerweise diejenigen, die die KI entwickelt haben, diese großen Digitalunternehmen. In welchen Sektoren finden eben diese Digitalunternehmen statt, die du findest? Und in welchen Sektoren finden sie eher nicht statt?
Alle Produkte, die da draußen sich an den Endkunden wenden, können wir natürlich wesentlich einfacher tracken. Also da können wir die digitale Spur verfolgen, da können wir nachverfolgen, wie oft wird so eine App heruntergeladen, wie viele Personen sind auf der Seite, wie stark ist dieser Traffic organisch, wie stark ist dieser Traffic gekauft. Wir können eigentlich relativ gut messen, wie eigentlich das Engagement ist oder die Loyalität, das heißt Churn und Retention und all diese Dinge. Und deswegen haben wir einen Hang, in die Unternehmen zu investieren, bei denen wir einfach den Unternehmenserfolg sehr, sehr gut messen können. Das ist bei B2B-Unternehmen ein wenig schwieriger. Da muss man mehr mit Domain-Know-how rein. Da muss man einfach sehr, sehr gut analysieren, muss man im eigenen Netzwerk researchen. Aber die Mühe machen wir uns bei Unternehmen, bei denen wir sagen, die sind einfach super spannend. Weil wenn wir feststellen, dass zum Beispiel die Unternehmen, in die wir investieren, in erster Linie auch Tools einsetzen, die wir interessant finden, aber die relativ eine hohe Durchdringung bei diesen Unternehmen haben, wie zum Beispiel, was weiß ich, MongoDB bei NoSQL Datenbanken oder wie zum Beispiel eine HubSpot bei CRM-Tools, dann schauen wir uns natürlich diese Unternehmen auch ganz genau an und investieren auch in diese Unternehmen.
Wenn ich in die Top 10 gucke, deines Leader Funds, also gar nicht das Emerging Market Fonds, dann sehe ich doch sehr viele Unternehmen tatsächlich auch in den Schwellenländern angesiedelt. Die Frage ist, sind die innovativer, sind die günstiger?
Ja, also bei Nu ist es ja zum Beispiel, Nu ist ein spannendes Unternehmen. Bleiben wir mal ganz kurz bei Nu. Nu ist ja ein Fintech aus Brasilien. Und der Gründer von Nu ist selber ein Kolumbianer, der hat das zusammen mit einer Brasilianerin gegründet. Und die Voraussetzungen in Brasilien für den Bankkunden waren eigentlich relativ schlecht. Die Erfahrungen, die Kunden einfach gemacht haben bei den Banken, wie lange zum Beispiel so eine Kreditkarte dauert, wie lange so eine Kontoeröffnung dauert oder bekomme ich überhaupt ein Konto, wie lange Kredite und so weiter dauern. Das entsprach eigentlich nicht der Erfahrung, die er gemacht hatte, als jemand, der in US-Amerika gelebt und tätig war. Und er hat Nu gegründet mit dem Ziel, eine bessere Bankdienstleistung den Brasilianern anzubieten. Und das Ding ist, war ein voller Erfolg. Mittlerweile hat Nu über 100 Millionen Kunden. Und als sie an die Börse kamen, haben wir gesagt, wir finden die spannend. Wir haben die schon vorher verfolgt. Uns ist sie ein bisschen zu teuer. Haben ein bisschen gewartet, als der Aktienkurs dann tatsächlich zurückkam, haben wir in die Aktie investiert mit der These, dass Nu wertvollste Finanzinstitut in Lateinamerika wird. Die sind in drei Ländern tätig, Brasilien, Kolumbien und Mexiko. Jetzt sukzessive werden sie auch nach Argentinien reingehen. Und sie sind praktisch heute schon das wertvollste Finanzinstitut Lateinamerikas. Sie haben eigentlich im Rekordtempo den Bankkunden erobert. Wir sehen das Engagement, wie oft Kunden die Nu Bank App nutzen, ist einfach deutlich, deutlich höher als bei allen anderen Legacy-Banken. Ja, und das ist ein gutes Beispiel dafür. Und das Interessante ist, weil du Mercado Libre angesprochen hast, der Hauptkonkurrent sind nicht die Legacy-Banken, sind nicht die großen etablierten Banken. Der Hauptkonkurrent von Nu ist Mercado Libre, weil sie nicht nur ein E-Commerce-Unternehmen sind, sondern eigentlich auch ein Fintech-Unternehmen.
Weil die das tatsächlich für sich eben auch vereinnahmen. Ich sehe das auch. Würdest du sagen, nach dem, was du vorher gesagt hast, dass genau das an der Grenze dann zu den USA stehen bleibt, weil da sehr etablierte Banken sind, die dieses System versuchen zu verhindern?
Nein, überhaupt nicht, sondern ich denke, Nu sollte unbedingt in die USA. Ich meine, wir haben ja da eine riesen Hispano-Community und alle warten darauf. Also alle warten darauf, dass nur endlich in den amerikanischen Markt aufkommt. Und ich denke, sie werden super erfolgreich. Man darf die Amerikaner da überhaupt nicht überschätzen. Wir in Europa waren eigentlich bei vielen Themen, insbesondere bei Banking-Themen, eigentlich deutlich weiter als die Amerikaner. Ich meine, wenn sie von Staat zu Staat Geld transferieren wollten, von unterschiedlichen Banken, war das extrem schwierig. Und deswegen hat ja auch PayPal so einen Siegeszug in Amerika gehabt. Aber dann haben die US-amerikanischen Banken sich ja auf einen gemeinsamen Dienstleister, nämlich Zelle, geeinigt, mit denen sie versuchen, denen Konkurrenz zu machen. Aber die amerikanische Bankenlandschaft für Retail und Digital Banking ist nicht viel besser als in Europa und definitiv nicht besser als in Emerging Markets. Ich glaube, die Emerging Markets sind da eigentlich sogar zum Teil besser. Und im Investment Banking ist das was anderes, im Corporate Banking ist das auch was anderes. Aber ich glaube, da hätten solche Unternehmen wie nur eigentlich eine Riesenchance und die sollten das unbedingt nutzen, gerade jetzt, wo die Deregulierung vonstatten geht.
Es schwappt einiges von deinem Emerging Market Fonds in die andere Richtung, zu dem Digital Leaders Fund.
Ja, also Mercado Libre haben wir zum Beispiel im Emerging Markets Fund in erster Linie hochgewichtet. Die haben wir nicht in dem Digital Leaders Fund. Und dann, wenn du genau schaust, wir haben ja bei den Top 10, bei den Digital Leadern haben wir auch eine Meta, die ist ja mit über 4% im Portfolio. Wir haben eine Nebius im Portfolio, können wir gerne nochmal drauf eingehen. Aber wir haben auch natürlich eine ganze Reihe von Unternehmen im Portfolio, die ja so diese klassischen Plattformunternehmen sind, wie zum Beispiel in Spotify, die wir sehr, sehr früh einfach im Portfolio hatten, durch viel durchgegangen sind, also durch eigene Kursverluste. Gut, die haben wir nicht realisiert, wir haben immer an diesem Unternehmen festgehalten, aber die waren im Tief waren sie ja vor rund 1,5 Jahren bei 70 und jetzt sind sie über 500, ne? Das ist schon Wahnsinn.
Manchmal hilft auch eben, wenn man dabei bleibt, wenn man den Absprung verpasst hat, in dem Falle. Ihr habt aber nicht oder du hast nicht Nvidia, ich sehe eben nicht sowas wie Disney und ich sehe letztlich auch nicht Netflix. Die großen alle nicht, oder?
Doch, ja, doch. Also doch. Netflix haben, okay, wir, Netflix haben wir 2,7% im Portfolio. Knapp unter den Top 10. Also die haben wir im Portfolio leider spät, aber ordentliche Performance mitgemacht. Wir haben da immer gedacht, dass eigentlich Netflix relativ hoch bewertet ist und eigentlich Disney alle Voraussetzungen hat, Netflix da Konkurrenz anzubieten. Da haben wir uns völlig geirrt. Und es ist bei der Digitalisierung und bei KI ist es so, die tatsächlichen Gewinner sind auch die offensichtlichen Gewinner. Ja, und der zweite und der dritte, da ist einfach ein Riesenabstand. Das ist auch so ein Key Learning im Zuge des Investments eigentlich gewesen. Und das war bei Nvidia genau das Gleiche. Nvidia war einfach das wesentlich bessere Unternehmen als jetzt eine AMD oder alle anderen oder eine Intel oder alle, die angekündigt haben, dass sie da in irgendeiner Weise in die Nähe Konkurrenz machen können. Wir haben Nvidia die ganze Zeit im Portfolio gehabt mit einer hohen Gewichtung. Jetzt einfach sind wir untergewichtet. Wir hatten die zwischenzeitlich über 5% im Portfolio. Wir haben damit für unsere Kunden eine sehr, sehr gute Performance gemacht. Wir glauben, dass die jetzt auf ein Niveau erreicht haben, wo wir einfach diese Übergewichtung abgebaut haben.
Wie macht ihr das? Also the winner takes it all, höre ich da raus, bedeutet aber, du musst ja erstmal wissen, wenn eben ein neuer Trend entsteht, wer denn der Gewinner sein wird. Bei Nvidia kann man sagen, okay, das sehen wir jetzt alle. Aber auf dem Weg dorthin, wie findest du raus, welcher der Anbieter tatsächlich derjenige wird, der nachher der Vorreiter ist?
Naja, bei Nvidia, also um das mal dem Beispiel zu bleiben, ich meine, man muss sich überlegen, Nvidia hat hier vor ein paar Jahren im Gaming mehr Geld verdient als mit KI-Beschleunigern, also mit dem Data-Center-Geschäft. Das ist noch nicht so lange her. Und dann mit Gen AI hat natürlich die Nachfrage nach diesen KI-Beschleunigern massiv zugenommen und die Umsätze waren natürlich atemberaubend. Das Interessante war, dass die in extrem starkem Umsatzwachstum auch noch die Margen erhöhen konnten. Also die konnten eigentlich fast jeden Preis durchsetzen. Extrem hohe Margen. Und das ist immer ein ganz gutes Zeichen dafür, wenn nicht nur der Umsatz wächst, sondern auch die Margen massiv wachsen, dass ein Unternehmen einfach extrem starke Preisdurchsetzungsmacht hat. Das heißt, Umsatz steigt, Bruttomargen steigen, Nettomargen steigen, Cashflow steigt. Und dann sieht man eigentlich, dass da sich ein sehr, sehr dominantes Unternehmen herausbildet. Die spannende Frage ist dann, Maut. Inwiefern kann man das eigentlich halten? Inwiefern ist das wiederholbar? Inwiefern sind das Annual Recurring Revenues? Wenn wir zum Beispiel auf Netflix schauen, weil du beide jetzt Unternehmen erwähnt hast, bei Netflix ist es so, da haben ja viele Unternehmen eigentlich die Frage gestellt, sind die eigentlich überhaupt in der Lage, irgendwann mal Geld zu verdienen? Genau die gleiche Frage hat man eigentlich bei Spotify gestellt. Und jetzt ist es so, dass diese Frage eigentlich nicht mehr relevant ist, sondern sie sind einfach beides hochprofitable Unternehmen. Und bei Netflix muss man einfach sagen, das ist ein regelrechtes Margenwunder. Sie haben eigentlich, ich meine, wir reden jetzt von 30% EBIT-Marge. So, und wenn ich ein Unternehmen habe, das ungefähr, sagen wir mal, zweistellig wächst, 15 bis 20%, und ich habe gleichzeitig eine Marge, von der Cashflow-Marge, die irgendwo bei 30% liegt. Das geht also tendenziell in Richtung eigentlich den Mastercards und diesen Visas, die extrem hohe Cashflow-Margen haben. Dann habe ich ein Efficiency-Score oder Rule of 40, Umsatz, Wachstum plus Free Cashflow-Marge, deutlich über 40. Heißt, ich kann hier viel höhere Bewertungen einfach akzeptieren. Die Bewertungen gehen dann automatisch nach oben, trotz massiver Kurssteigerung. Deswegen bin ich eben bei Netflix weiterhin relativ stark investiert, bei Spotify relativ stark investiert, weil ich da natürlich eine sehr, sehr starke Zementierung eigentlich ihrer Vormachtstellung habe, sehr stark ausgeprägte Maut. Und bei den Unternehmen, wo ich Zweifel habe, dann ist die Gewichtung vielleicht nicht so hoch.
Ich würde ganz gerne noch einen Punkt vielleicht, um das nochmal klar zu machen. Amazon ist der absolute Leader. Warum sollte ich Amazon kaufen oder sollte ich lieber Shopify kaufen? Shopify ist völlig untergetaucht, als wir beispielsweise jetzt die höheren Zinsen hatten. Die hatten eine hohe Verschuldung, die hatten Probleme, um das zu realisieren. Jetzt gehen sie wieder ein bisschen nach oben. Ist denn der Punkt da, wo du sagst, okay, die sind eben günstig, aber die haben trotzdem ein gutes Geschäftsmodell und ich kann das nochmal machen? Oder bleibe ich dann beim Leader, weil Amazon ist einfach unschlagbar vorn?
Also ich glaube, der Unterschied zwischen Amazon und Shopify ist ja erstmal die Diversifikation. Amazon macht ja viel mehr Sachen als nur E-Commerce. Und der Hauptgrund, warum Amazon gestiegen ist, ist AWS und nicht das E-Commerce-Geschäft. Während Shopify natürlich in erster Linie sich spezialisiert hat auf das Thema E-Commerce als Enabler für alle möglichen Unternehmen, Supermärkte und Händler, die einfach E-Commerce noch anbieten wollen. Und wir hatten eine Shopify in unserem Anfangsportfolio. Wir waren von diesem Unternehmen völlig begeistert. Haben uns leider irgendwann aufgrund der Bewertung getrennt. War zu früh, ja, passiert manchmal. Das war vielleicht auch im Nachhinein war das ein Fehler. Aber man hat es einfach gesehen, wenn ein Geschäftsmodell ins Stottern kommt, weil zum Beispiel sowas wie Corona passiert, ja, oder weil plötzlich eine Rezession ist und die Konsumenten halten sich einfach zurück, dann sind natürlich diese Unternehmen, die auf ein Thema setzen, auf ein Segment setzen, natürlich anfälliger als ein groß diversifiziertes Unternehmen wie zum Beispiel eine Amazon, die da auf der einen Seite das Streaming-Geschäft haben, auf der anderen Seite AWS und also das Cloud-Service-Geschäft und natürlich ein relativ großes E-Commerce-Geschäft, wo sie ihre eigenen Waren und natürlich Drittwaren-Geschäft betreiben. Und dann machen sie natürlich all diese Dinge, die man macht, wenn man ein großer E-Commerce-Player ist, wie Payments und all diese Themen. Man ist bei einer Amazon sicherlich diversifizierter. Und der konservative Anleger würde tendenziell eher in Amazon investieren. Der mutige Risk-Taker würde vielleicht auf Shopify setzen, insbesondere wenn er in E-Commerce investieren möchte.
Das nur am Rande. Wir wollten über Nebius noch ganz kurz sprechen, bevor wir über Nachhaltigkeit sprechen.
Ja, Nebius, super spannendes Unternehmen. Nebius ist entstanden eigentlich aus der alten Yandex heraus. Yandex, das war ja so das Alphabet Russlands. Das war, auf der einen Seite hatten sie einfach ein riesen Search-Geschäft und dann haben sie in all diese Dinge investiert, wie auch Cloud-Services und so weiter, was eigentlich, oder Taxi-Service, was auch Google oder Alphabet macht. Interessanterweise wurde Yandex eigentlich vor Google gegründet, aber nichtsdestotrotz hat man immer gesagt, das ist eigentlich das Alphabet von Russland. Und die Muttergesellschaft war immer in Niederlanden. Die war nie in Russland. Und als Putin da seinen Angriff auf die Ukraine begonnen hat, ist ein Großteil des Managements geflüchtet von Yandex. Und viele, viele Top-Entwickler, Ingenieure haben das Land verlassen. Und das Management hat sich zunächst mal schwer getan, auch Putins Krieg zu kritisieren. Das haben sie später dann gemacht. Aber der Co-Founder von Yandex ist dann hingegangen und hat gesagt, eigentlich haben wir im Ausland ein spannendes Geschäft. Wir haben nämlich ein paar Data Center, ein paar Rechenzentren und wir haben eine ganze Reihe von Beteiligungen im Ausland. Die sind für sich eigentlich schon relativ interessant. Dann hat der einem russischen Konsortium ein Angebot gemacht und hat gesagt, ihr könnt eigentlich die russische Yandex haben und alles, was im Ausland ist, die Rechenzentren plus die Beteiligungen, die würden wir gerne behalten und dafür zahlt ihr uns Geld. Und das waren insgesamt, ja, wir haben uns in diesem Artikel zu Nebius auf der Seite, kann man das nachlesen, alles genau aufgeschrieben, waren so irgendwie 5,8 Milliarden, die jetzt diese Muttergesellschaft, die in Niederlanden angesiedelt ist, erhalten hat und hat dann im Prinzip den Draht zum russischen Yandex komplett beendet. Und dann ist die neue Gesellschaft hingegangen und hat sich erstmal umbenannt, Nebius, und hat ein völlig neues Geschäftsmodell entwickelt, nämlich ein Neocloud-Anbieter zu werden oder Compute as a Service, je nachdem, wie man das nennen mag. Aber auf jeden Fall ist das eigentlich ein Cloud-Service, was sich auf Hypercompute beziehungsweise High-Performance-Compute konzentriert hat. Sie haben sich konzentriert auf Unternehmen, die einfach GPU-Rechenleistung brauchen. Also die hatten immer einen guten Draht zu Nvidia, haben sich Nvidia-GPUs gekauft und haben im Prinzip diese Rechenleistung weitervermietet. Sie sagen, naja, wir haben diese Infrastruktur da und liebe Software-Community, wenn du ein Large-Language-Modell trainierst, wie zum Beispiel Mistral, ist ein sehr prominenter Kunde von denen, dann können wir euch die Rechenkapazität zur Verfügung stellen. Und darüber hinaus haben wir unsere eigene Software. Außerdem verstehen wir von diesem Geschäft total viel, weil wir haben das eigentlich für uns selber aufgebaut. Die ganzen Ingenieure, die ganzen Entwickler sind eigentlich alle da. Wir haben das schon mal für Yandex gemacht. Wir kennen das. Wir kennen genau eure Themen. Und ja, so ist ja eine der führende europäische Neocloud-Anbieter entstanden. Wir hatten ja Yandex eigentlich im Portfolio, in dem EM-Portfolio. Das war praktisch auf null runtergeschrieben. Genauso alle russischen Investments, die man hat, sind ja sozusagen bei null gebucht. Und mein Kollege Steffen Gruschka, dem war es gelungen, das ein oder andere Unternehmen tatsächlich zu verkaufen und hatte sich eben jetzt auch Nebius angeschaut und hatte mir dann die Information zugeschickt, was Nebius denn so macht. Ich habe mir das dann angeschaut und habe gesagt, wow, die machen ja genau das gleiche eigentlich wie CoreWave oder Lambda und ein paar andere Anbieter, die eigentlich nicht listed sind. Und dann sagte ich meinem Kollegen, wir sollten die auf keinen Fall verkaufen, ganz im Gegenteil. Wir sollten eigentlich überlegen, ob wir eigentlich noch Nebius-Aktien irgendwo herbekommen. Und haben uns eigentlich dann aufgemacht, eventuell mehr Nebius-Aktien zu kaufen. Sind auf das Unternehmen zugegangen. Das Unternehmen hat dann aber relativ klar gesagt, dass sie eigentlich jetzt ein IPO sogar planen, also ein Relisting in Nasdaq. Das Listing kam. Wir dachten eigentlich, es kommt sehr, sehr viel Aktien auf den Markt, weil viele wollten eigentlich diese Aktie ja nicht schon loswerden. Die Aktie hat bei 18 eröffnet, ging dann auf knapp unter 14 runter. Wir haben uns da ordentlich eingedeckt in beiden Fonds. Und jetzt ist die Aktie steht bei 44. Und das ist alles innerhalb jetzt von 3-4 Monaten passiert. Das ist ein gutes Beispiel dafür, wenn man sich eigentlich für diesen Markt ganz, ganz eng verfolgt, was da gerade tut, dass man da einfach ja sehr, sehr interessante Investments finden kann.
Aber da kann ich auch einen kleinen Aufhänger zu Corporate Governance machen. Das ist natürlich auch ein Glaubwürdigkeitsthema. Man muss erstens diesen Cut auch nachvollziehen können zu dem vorherigen Standort in Russland. Das ist ja nicht, wo man seine Daten gerne ausgeliefert sieht. Also man muss schon das Geschäftsmodell auch verstehen und man muss es glauben können. Inwieweit spielt das für euch eine große Rolle? Zumal wenn ihr auch jetzt, die Niederlande sind jetzt keine Emerging Market, aber so, wenn ihr jetzt in den Emerging Markets unterwegs seid, da braucht ihr ja auch Transparenz, Daten und all das. Da geht es ja nicht nur um Tracking von irgendwelchen Apps.
Ja, ich meine, klar. Also bei Nebius war es ja so, dass Arkady Volosch, also der Gründer von Nebius und der damalige Co-Gründer von Yandex, der war ja sogar auf der europäischen Sanktionsliste. Und als er sich losgesagt hat von Putin und hat den Krieg in deutlichen Worten kritisiert, man hat gesagt, das ist ein barbarischer Krieg und er ist kategorisch dagegen, war er einer der ganz, ganz wenigen Russen, der von dieser Liste wieder runtergenommen wurde. Und was für uns spannend war, ist, als wir uns Nebius genau angeschaut haben, wer sind denn eigentlich die Kunden? Und das waren Top-Unternehmen. Also wie gesagt, wie Mistral. Und als das Listing natürlich an der Nasdaq kam, die SEC schaut sich das alles natürlich ganz genau an, war da auch ein Red Flag einfach weg. Wir haben natürlich auch mit dem Management gesprochen. Und für uns ist das eigentlich ein europäisches Unternehmen. Und Europa sollte happy sein, dass so ein Unternehmen wie Nebius eigentlich in Europa angesiedelt ist. Mhm. Und Nebius ist natürlich einer der großen Profiteure von der Ankündigung von Macron, sowas wie Stargate eigentlich in Europa aufzusetzen. Weil wir brauchen hier Cloud, wir brauchen hier Rechenpower, wir brauchen hier eher Infrastruktur. Nebius ist eigentlich so ein Anbieter. Und ansonsten bei den Emerging Markets, wir schauen uns natürlich die Daten sehr, sehr genau an. Das Schöne ist, weil wir eben die digitale Spur verfolgen, das sind ja iOS-Daten. Also wir schauen uns im Prinzip die Daten an, die Apple App Store liefert und natürlich auch Googles Android-Plattform. Und diese Daten lügen nicht. Also diese Unternehmen können mir irgendetwas erzählen. Aber wenn es diesen Daten widerspricht, dann stellen wir die natürlich, konfrontieren wir die schon mit den Zahlen. Das haben wir immer wieder mal erlebt übrigens bei Emerging Markets. Also bei dem einen oder anderen Unternehmen haben wir die einfach konfrontiert mit den Daten, die uns vorliegen. Das Unternehmen war dann überrascht, aber dann war das Gespräch anschließend noch besser. Wir haben dann eine relativ hohe Transparenz eigentlich bei diesen Daten. Deswegen mache ich mir da eigentlich keine großen Sorgen. Und bei Unternehmen, bei denen wir das nicht verstehen, das Geschäftsmodell nicht verstehen oder bei denen wir relativ ein gutes Gefühl dafür haben oder Indikationen dafür haben, dass das Unternehmen da Probleme haben könnte, wo auf irgendwelchen Sanktionslisten steht oder irgendwelche Sanktionsmaßnahmen vielleicht versucht zu umschiffen, dann versuchen wir die natürlich zu vermeiden.
Baki, lass mich ganz zum Schluss. Jetzt haben wir sehr lange gesprochen. Jemand wie du, du machst ganz vieles digital, du guckst die ganze Zeit darauf. Lass uns doch mal ganz kurz zum Schluss noch mal sagen, was du vielleicht nicht digital machst. Also, wenn du ein Buch liest, lieber Papier oder lieber Reader? Schnelle Antwort.
Ja, zu meiner Schande muss ich gestehen, mittlerweile ja, lieber digital.
Was ist es, wenn du Focus Money liest? Lieber als Heft, lieber digital?
Lieber digital.
Gibt es denn irgendwas, was du lieber als haptisches hast als digital? Gibt es irgendwas, wo du sagst, aber da bin ich sehr, sehr konservativ?
Absolut Sport. Ja, also weniger Gaming, auf jeden Fall Sport. Ja, draußen lieber Golf, lieber Fußball, lieber Tennis, lieber mit den Kindern im Garten als irgendwie Videogames.
Lieber Freunde treffen oder lieber Social Media?
Auf jeden Fall lieber Freunde treffen.
Und lieber irgendwelche Teamsitzungen oder tatsächlich auf Meetings gehen oder Konferenzen oder auch beides?
Beides weniger gern. Ich mag Teamsitzungen grundsätzlich nicht, ob sie jetzt digital stattfinden oder Konferenzen. Ich besuche auch eigentlich ungern Konferenzen. Ich habe am liebsten One-on-Ones und auch mit den Unternehmen am liebsten Einzelgespräche.
Dann würde ich vorschlagen, das nächste Mal treffen wir uns persönlich, nicht per Teams an der Stelle.
Sehr gerne.
Vielen herzlichen Dank für deine Zeit. Tja, lieber zum Sport an die frische Luft gehen als Gaming, lieber Freunde treffen als Social Media. Zum Glück können wir uns das noch aussuchen. Damit sind wir am Ende der 91. Episode von Focus Money Talks angelangt. Euch vielen Dank fürs Zuhören und allen eine schöne Woche.